In Frankreich und in Italien gab es einst den Plan, zusammen mit Spanien eine lateinische Union zu bilden, die vor allem die Macht Deutschlands in Europa beschränken sollte. Das ist Geschichte, aber wenn man in der aktuellen Ausgabe der Tageszeitung Die Welt den Artikel von Wolf Lepenies liest, in dem er an diese Geschichte erinnert, dann weiß man nicht so richtig, geht es da gerade wirklich um etwas Historisches oder geht es um das Hier und Heute in Europa, was, wie ich unterstellen möchte, vermutlich auch ein bisschen die Absicht ist. Zeit für ein lateinisches Reich heißt dieser Artikel und unter anderem über diesen wollen wir jetzt mit Matthias Heine sprechen vom Feuilleton der Welt. Schönen guten Morgen, Herr Heine.
Guten Morgen.
Wenn ein sozialistischer Regierungschef eine christdemokratische Bundeskanzlerin, sagen wir mal, nicht unbedingt als natürliche Verbündete sieht, ist das ja nicht unbedingt überraschend. Aber ist das, was im Moment zwischen Frankreich und Deutschland und eben auch zwischen Hollande und Merkel passiert, wirklich mehr als eine ideologische Meinungsverschiedenheit?
Naja, unser Autor, der ja einer der besten Kenner der französischen Mentalitäts- und Kulturgeschichte ist, weist unausgesprochen, aber aus dem Text wird es klar, auch darauf hin, dass die Franzosen offensichtlich sich nicht einfach über Geld streiten können mit Deutschland und über praktische politische Fragen, sondern immer einen philosophischen Überbau brauchen. Der Ball, der ihm dazu gespielt wurde, stammt von Giorgio Agamben, einem ziemlich bekannten gegenwärtigen Philosophen. Und Herr Lepenies, der beleuchtet jetzt mal, dass ein Text, den Agamben vor einigen Wochen veröffentlicht hat, in dem er ein lateinisches Reich fordert, wie Sie es schon angesprochen haben, das auch in der Überschrift vorkommt, dass der Wurzeln hat bei einem anderen Philosophen, den wir alle nicht kennen, die meisten von uns jedenfalls nicht, Alexandre Kojève, der unmittelbar nach dem Krieg ebenfalls eine Union Italiens, Spaniens und Frankreichs gefordert hat, die vom Katholizismus geprägt sein müsste und die vor allem den Sinn haben müsste, dass damals zum zweiten Mal als Rüpel in Europa aufgefallene Deutschland, um es mal so verharmlosend zu sagen, endgültig niederzuzwingen und in die Schranken zu weisen für alle Ewigkeit.
Das heißt, was wir jetzt gerade erleben zwischen Deutschland und Frankreich, das hat es ja auch in anderen Zusammenhängen immer mal wieder gegeben, dass ein aktueller, theoretisch auch sachlich zu verhandelnder Konflikt plötzlich auch historische Feindschaften wieder aufkommen lässt.
Selbstverständlich. Das ist die deutsch-französische Geschichte hat viele, viele Resonanzräume. Man kann bei vielen anknüpfen, man kann bei Karl dem Großen anknüpfen, man kann, wie es Goscinny in Asterix und die Goten getan hat, bei den Invasionen der Germanen in Gallien anknüpfen und noch bei vielen anderen Sachen. Und das wird man immer wieder tun. Wie gesagt, speziell die Franzosen mit ihrer Geschichtsbesessenheit im Gegensatz zu einer gewissen Geschichtsvergessenheit, die wir bei uns haben. Die Pointe, die ich besonders schön finde bei Lepenies, ist, dass er da die Kritik Frankreichs an Merkel, der französischen Intellektuellen und der Öffentlichkeit an Merkel mit der Kritik, die seinerzeit auch an Bismarck geübt wurde, vergleicht und sagt, sie sei eben sehr zweischneidig. Einerseits würde man sich darüber ärgern, dass man an den Rand gedrängt würde und dass Deutschland so machtpolitisch so erfolgreich agieren würde, aber andererseits sei man auch von gewissem Neid auf diese starken Führerpersönlichkeiten erfüllt. Das war bei Bismarck schon so und das sei bei Merkel eben auch so. Und insofern sei das auch immer eine Kritik an den zwergenhaften eigenen Politikern und ein Appell, gefälligst diesen Tatendrang auch zu entwickeln.
Damit können wir auf einen Mann kommen, der jetzt von der körperlichen Statur auch nicht das Gegenteil eines Zwergs ist, aber von seinem Wesen her schon so ein bisschen. Nicolas Sarkozy, der wird nämlich am Schluss auch nochmal erwähnt von Lepenies, weil der ja, es ist nicht lange her, aber ich glaube, die meisten haben schon vergessen, ja mal den Plan dieser Mittelmeerunion hatte. Und am Schluss sagt Lepenies ja auch, naja, eine lateinische Union, gerade so wie es historisch auch mal gemeint war, dafür spricht er sich nun nicht gerade aus, für eine Mittelmeerunion, an der Deutschland dann aber auch beteiligt ist, auch wenn es jetzt geografisch nicht ganz so hinhaut, aber schon. Halten Sie das für eine gute Idee?
Ich halte es zumindest für eine diskussionsfähige Idee. Deutschland liegt nicht am Mittelmeer, würde aber, glaube ich, mentalitätsgeschichtlich gerne am Mittelmeer liegen. Wie wir ja alle wissen, hat es die Deutschen ja immer nach Italien gezogen. Und das Mittelmeer ist das Herzmeer, sagen wir zumindest Südeuropas. Und eine Mittelmeerunion, das ist ja Lepinis Idee auch, ist im Grunde genommen ja ohnehin der Kern der Europäischen Union. Und diese wiederum ist ohne Deutschland nicht vorstellbar. Die Frage ist, ob man dann auf alle anderen Länder, die noch weiter nördlich liegen und noch protestantischer sind und die in diesem katholischen Ideenkosmos, der da nachhalt, noch weniger eine Rolle spielen, ob man auf die dann verzichten möchte. Das ist eine Idee, die ich, glaube ich, nicht so gut finden würde.
Wenn wir jetzt nicht nur über Europa redeten, sondern über die Eurozone, würde jetzt gerade die Frage noch sehr viel komplizierter werden. Ich würde sagen, das lassen wir an dieser Stelle und nutzen diese Möglichkeit, das Mittelmeer zum Übergang werden zu lassen, zu einem anderen Artikel in Ihrem heutigen Feuilleton in der Welt. Denn wenn man wirklich Mittelmeerunion ernst nimmt, müsste im Prinzip auch Ägypten dazugehören. Es ist ja nun ein Mittelmeeranrainer. Und über Ägypten beziehungsweise über einen ganz konkreten Ägypter berichten Sie auch, Magdi Al-Shafi. Das ist ein Comiczeichner. Das Besondere an ihm ist, dass ich sagen würde, der Mann muss doch nun wirklich das Gefühl haben, was auch immer es vielleicht anderen gebracht hat. Mir hat der arabische Frühling eigentlich nichts gebracht.
Ja, das kann schon sein, weil im Grunde genommen hat er die Erfahrung gemacht, dass die Unterdrückung geblieben ist, nur die Unterdrücker haben gewechselt. Er hat 2008 einen Comic veröffentlicht, der hieß Metro, der sich mit der Alltagssituation, mit den Frustrationen der Jugend und der Armut und vielen Dingen, die damals völlig tabu waren im öffentlichen Diskurs, auseinandergesetzt hat. Der wurde dann sofort von der entsprechenden Zensurbehörde verboten und Herr Al-Shafi und sein Verleger wurden einbestellt und verdonnert und bekamen ziemlichen Ärger. Und nun hat der arabische Frühling stattgefunden und jetzt ist Al-Shafi wieder angeklagt. Diesmal nicht direkt, weil er wegen eines Comics, sondern weil er angeblich, und das ist noch viel schlimmer eigentlich für ihn, drei Polizisten mit dem Mord bedroht haben. Also es gibt da den Vorwurf des versuchten Mordes, der angeblich am Rande einer Demonstration erfolgt sein soll, bei der islamistische Kräfte und Kräfte, die sich der klassischen arabischen Revolution verpflichtet fühlen, eher liberale Kräfte aufeinander geprallt sind. Jeder, der Herrn Al-Shafi etwas näher kennt, sagt, das sei völliger Quatsch, der Typ sei einfach nicht der Typ, der sowas macht. Und außerdem ist es ein klassischer Vorwurf, mit dem nicht nur in Ägypten diktatorische Regimes immer wieder operieren. Man wirft den Leuten eben nicht mehr vor, dass sie die Pressefreiheit verletzt haben oder irgendwas veröffentlicht haben, dass sie nicht veröffentlicht werden sollten, sondern man konstruiert andere Anklagen.
Aber genau das ist doch das, was, wie ich finde, diese Frage, was ist das für eine Entwicklung, wirklich so schwierig macht. Man könnte ja fast sagen, unter Mubarak war es wenigstens noch ehrlicher. Da hat man ganz direkt gesagt, du kommst jetzt wegen deines Buches hier von Kadi.
Also das würde ich als Außenstehender fast in dieser bitteren Ironie genauso sehen. Die Beurteilung, ob sich vielleicht dann doch im Gegensatz zu den Zeiten von Mubarak manches verbessert hat, würde ich aber den Ägyptern überlassen.
Wir sind natürlich auch in einer schwierigen Position, nicht wir beide persönlich, aber viele westliche Länder haben ja Mubarak doch in gewisser Art und Weise unterstützt. Aber andererseits, diese Frage stellt man sich doch gerade in Ägypten, Tunesien ist es vielleicht auch wieder anders, seit dem arabischen Frühling wieder, gerade bei solchen Beispielen, ob es wirklich besser geworden ist. Ne?
In der Tat, die kann man sich stellen, wobei es ja auch positive Entwicklungen gibt. Ne? In Libyen haben sich ja zum momentan noch eher überraschenderweise liberale Kräfte auch bei den Wahlen durchgesetzt. Also es gibt ja kein einheitliches Bild. Aber andererseits muss man vielleicht auch sagen, ich meine, Herr Morsi hat relativ demokratische Wahlen gewonnen. Es scheint der überwältigende Wunsch einer großen Bevölkerungsmehrheit zu sein. Das Problem ist ja nur, dass in diesen Ländern irgendwie Demokratie noch geübt werden muss und man offenbar noch nicht begriffen hat, dass man, auch wenn man über eine überwältigende Mehrheit verfügt, die Qualität einer Demokratie sich dann darin bemisst, wie sie mit den verbliebenen Minderheitsvoten umgeht, dass man eben, selbst wenn man 80% der Stimmen hat, nicht die restlichen 20% diktatorisch unterdrücken kann. Und das ist es ja offensichtlich, was zurzeit in Ägypten stattfindet und wo dieser Fall, den wir natürlich auch juristisch nicht von außen beurteilen können, wir sind ja nicht bei der Demonstration vor Ort dabei gewesen, offenbar ein Indiz für zu sein scheint. Aber wie gesagt, ich kann nochmal betonen, alle, die ein bisschen Ahnung davon haben, sagen, diese Vorwürfe sind komplett konstruiert und man kennt übrigens ja ähnliche Fälle auch aus Russland, wo regierungskritische Blogger eben nicht für ihre Blogs angeklagt werden, sondern für Drogenschmuggel oder irgendwelche anderen merkwürdigen Geschichten. Also es scheint offenbar eine neue Masche von sagen wir mal, gelenkten Demokratien in aller Welt zu sein. Diktaturen sind es ja beides nicht.
Das stimmt. Danke Ihnen für das Gespräch. Matthias Heine war das, Redakteur am Kulturteil der Welt. Und die Welt wird natürlich immer noch in Berlin gemacht. Da kann man das Deutschlandradio Kultur auf der UKW-Frequenz 89,6 oder im digitalen Radio DAB+ hören. Herr Heine, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Deutschland.